HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Visca Catalunya, visca la República Catalana.
Es lebe die Republik Katalonien.
Die Verfassung gibt es nicht her, dass eine Region alleine ein Referendum über die Abspaltung von Spanien entscheiden kann.
Citizens of Catalonia.
Die Katalanen entscheiden über die Zukunft Kataloniens.
Wenn wir es zulassen, dass Katalonien sich abspaltet, werden andere dies auch tun. Das hätte ich nicht gern.
No podran doblegar-nos si ens mantenim forts.
Sie werden uns nicht einknicken lassen. Wir bleiben entschlossen.
Er soll die Unabhängigkeit ausrufen und Maßnahmen zu ihrer Entwicklung einleiten, so wie es im Gesetz des katalanischen Parlaments steht.
Kann der Wunsch nach Selbstbestimmung Verfassungsbruch sein und mit dem Entzug von Selbstbestimmung geahndet werden? Ja, in Spanien geht das. Und anderswo ginge das wohl auch, weil der Nationalismus keine fremden Nationalismen neben sich duldet. Hat es Sinn, sich mit Nationalisten darüber zu streiten, wessen Nationalismus der richtige ist? Wahrscheinlich eher nicht. Es sei denn, man möchte einen Bürgerkrieg riskieren und so der Frage nachgehen, ob sich die Geschichte nicht doch wiederholen könnte. Man könnte aber auch der Frage nachgehen, woher der Wunsch nach Selbstbestimmung kommt oder ob eine Europäische Union, die die Sezessionsbewegungen eindämmen möchte, nicht besser beraten wäre, endlich am lange verkündeten Europa der Regionen zu bauen, um die Nationalstaaten in Europa, die alten und die gewünschten neuen, irgendwann zu überwinden. Selbstbestimmung oder Sezession? Was geht Europa? Der Tag in HR2 Kultur. Waren es nun 450.000, die am Wochenende in Barcelona auf der Straße gegen die geplante Machtübernahme der Madrider Zentralregierung demonstrierten, so wie das die katalanische Polizei gesagt hat, oder waren es 85.000, so wie das die Madrider Zentralregierung sagt? Der Machtkampf wird, wie fast überall, auch mit Zahlen und Statistiken geführt. Die Mehrheit der Katalanen lehnt die Abspaltung ab, sagt die Zentralregierung. Die Mehrheit, die Katalanen ins Parlament gewählt hat, ist für die Eigenstaatlichkeit. Und jeder beharrt auf seiner Sichtweise und wetzt noch einmal die Waffen, denn jetzt geht es in die vielleicht entscheidende Woche.
Der Kampf geht weiter und die Bandagen werden immer härter. Keine Übertreibung ist überzogen genug, um in diesem Konflikt ausgelassen zu werden. Kataloniens Ministerpräsident Carles Puigdemont macht da keine Ausnahme. Die Regierung hat mit der Unterstützung der Sozialisten und der Liberalen den schlimmsten Angriff auf die Institutionen und das Volk Kataloniens unternommen seit den Dekreten des Diktators Franco gegen die katalanische Selbstverwaltung. Wahrscheinlich am nächsten Samstag werden Puigdemont und sein Kabinett abgesetzt und das Regionalparlament entmachtet sein. Die Zentralregierung in Madrid wird zeitweise die Kontrolle über die Verwaltung übernehmen und innerhalb der nächsten 6 Monate Neuwahlen ausschreiben. Das sei ein Putsch, zetert noch Regierungschef Puigdemont und droht mit Gegenmaßnahmen. Deswegen werde ich das Parlament bitten, zusammenzukommen, damit die Vertreter der katalanischen Souveränität über diesen Versuch, unsere Selbstverwaltung und unsere Demokratie zu liquidieren, debattieren und entscheiden, damit wir konsequent handeln. Diese Sitzung wird im Laufe der Woche stattfinden und es ist nicht auszuschließen, dass Puigdemont dann einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen wird. Dazu drängen die radikalen Separatistengruppen, die seine Regierung stützen. Für diesen Fall hat der spanische Generalstaatsanwalt mit einer Klage gegen Puigdemont wegen Rebellion gedroht. Darauf stehen bis zu 30 Jahre Haft. Unwahrscheinlich ist, dass der Ministerpräsident Neuwahlen ausrufen wird, auch wenn er damit die Maßnahmen gegen seine Regierung möglicherweise anhalten könnte. Fast 70% der Katalanen sind für Neuwahlen, sagt eine Umfrage im Auftrag eines Fernsehsenders. Das wäre auch der Wunsch der Liberalen, sagt ihr Vorstandsmitglied Carlos Carrizosa. Demokratische Wahlen nicht mit Pseudo-Urnen, nicht mit Stimmauszählungen, die sie selbst machen, nicht mit Urnen, die nur für die Anhänger von Herrn Puigdemont sind, sondern für alle Katalanen. Die Bürgermeisterin von Barcelona, keine Separatistin, aber der Zentralregierung in Madrid in herzlicher Abneigung verbunden, hält es für falsch, jetzt neu zu wählen. Dazu sei die Stimmung zu schlecht, fürchtet Ada Colau. Schlechte Stimmung auch bei den Sozialisten, die die Maßnahmen gegen die Regionalregierung mittragen und damit ihre katalanischen Parteifreunde verschrecken, denen das Vorgehen zu rigide ist. Sozialistenchef Pedro Sánchez versucht, seine Leute mit einfachen Weisheiten auf Linie zu halten.
Pues da igual que hable en catalán, en castellano o en inglés. En Europa el europeísmo significa borrar fronteras y el independentismo levantar fronteras.
Egal ob Puigdemont katalanisch, spanisch oder englisch spricht, europäisch zu sein heißt, Grenzen aufzuheben. Separatismus bedeutet, sie zu errichten. Trotzdem sind mehrere hohe Funktionäre der katalanischen Sozialisten am Wochenende zurückgetreten. Übertreibungen auch auf dieser Seite des Konflikts.
Marc Koch aus Spanien über die Eskalation zwischen Katalonien und Madrid, die in dieser Woche auf die Spitze getrieben werden könnte. Professor Günter Mayhold, Politikwissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt Spanien und Lateinamerika und stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
Grüße Sie.
Nun soll es also weitergehen auf dem Weg der Eskalation. Wie wir hören, die Zentralregierung in Madrid will die Regierung Kataloniens absetzen und die könnte noch vorher die Unabhängigkeit verkünden. Das ist das Szenario. Es scheint, als rasen da zwei Kampfstiere mit gesenkten Hörnern aufeinander zu, um also in so einem spanischen Bild zu bleiben. Eine Corrida, aber ohne Torero. Es könnte vielleicht aber mehr als Staub sein, was die am Ende dabei aufwühlen. Könnte das Ihrer Einschätzung nach tatsächlich in Gewalt enden?
Das ist nicht auszuschließen, weil wir eine Situation haben, in dem insbesondere die Beziehungen ja zwischen Familien, innerhalb Familien, zwischen Leuten, die zusammen in einem Block wohnen, dermaßen vergiftet ist, da die Konfrontation so auf die Spitze getrieben wurde. Und da hat die Politik eine entscheidende Verantwortung dabei und es kommt eigentlich darauf an, dass jetzt ein Entspannungssignal gegeben wird. Das könnte letztlich in der Perspektive liegen, dass baldige Neuwahlen ausgeschrieben werden, um damit ein Format anzubieten, in dem sich alle wiederfinden können.
Die Neuwahlen könnte ja auch Puigdemont versuchen auszurufen. Dann würde er Rajoy zuvorkommen. Wäre das klug?
Ich bin mir nicht sicher, ob Puigdemont diesen Weg gehen wird. Er hat nur eine knappe Mehrheit. Und wie wir sehen, an dem missglückten Referendum ist auch völlig unklar, wie sich das auf der Gesamtbevölkerung widerspiegelt. Die Neigung der Regionalregierung, jetzt mit Wahlen vorzupreschen, glaube ich, ist daher begrenzt. Und sie werden versuchen, ihre jetzige Mehrheit zu bewahren.
Wenn wir den Konflikt durch die Augen der Kameras sehen und die Aufnahmen der Mikrofone hören, dann sieht das so aus, als würden diese beiden Protagonisten, Rajoy und Puigdemont, diesen Konflikt eskalieren. Das ist das, was man sieht, aber das ist gewöhnlich nur der kleinste Teil. Und deshalb gibt es da so eine Frage, die man in solchen Fällen als hilfreiche Frage immer stellen kann. Cui bono, wem nützt das? Also wer hat Interesse daran, dass es zu einer solchen Auseinandersetzung kommt, die zu kippen droht in Gewalt, wie Sie ja selber eben gesagt haben?
Und der entscheidende Punkt ist wohl darin zu sehen, dass der Konflikt nun alle möglichen Akteure dazu zwingt, sich auf gemeinsame Positionen zu verständigen. Im Bereich Madrid ist das die Opposition der Sozialisten und von Ciudadanos. Im Bereich der katalonischen Bewegung ist es letztlich die ganze Breite von unterschiedlichen Strömungen, die über den christlichen und den kulturellen Katalanismus bis zum politischen Katalanismus reichen, die nun alle sich hinter dieser jetzigen Regierung versammeln müssen. Und ein Weg aus der Krise könnte es gerade sein, dass diese Einheitspositionen aufgedröselt werden, dass wieder mehr unterschiedliche Optionen entstehen, weil die Eskalation und die Polarisierung zurückgeführt werden. Und damit wären natürlich auch größere Konsensmöglichkeiten über die jetzigen Lager hinaus möglich.
Aber Sie sagen ja selber, diese Eskalation führt dazu, dass die beiden Regierungen, die für ihre Positionen vielleicht in beiden Lagern keine Mehrheit haben. Rajoy steht einer Minderheitsregierung vor, gewählt von 27% der Spanier, Gesamtspaniens, also auch der Katalanen. Und Puigdemont hat vielleicht eine Mehrheit, das weiß er aber selber wahrscheinlich gar nicht so genau, wie Sie schon geschildert haben. Die Eskalation führt dazu, dass die alle sich hinter den beiden Chefs sozusagen versammeln und denen den Rücken stärken. Wo soll dann die Eskalation herkommen?
Nun, wir haben ja schon gesehen, dass die Sozialisten sich klar dafür ausgesprochen haben gegenüber Rajoy, dass sie keine tiefen Eingriffe gegenüber den demokratisch gewählten Autoritäten, insbesondere eben keine Auflösung des katalanischen Parlaments haben wollen und damit seine Position schon etwas abgedämpft haben. Gleiches muss natürlich auch in Katalonien erfolgen. Da sehen wir ja auch, dass die Unternehmerschaft sich von dem Modell der Konfrontation zunehmend abwendet und die mit ihren Unternehmen andere sozusagen Heimstätten suchen außerhalb Kataloniens. Das heißt, es gibt solche Lager und die müssen natürlich durch Deeskalation gestärkt werden und die müssen miteinander in Dialog kommen, um die Breite von Positionen deutlich zu machen.
Wir haben heute gerade lesen können ein Interview mit einem der katalanischen Separatistenführer, der gesagt hat, wir können das nicht alleine, da muss uns jemand bei helfen.
Das ist der Ruf nach Vermittlung. Ich glaube, der kommt gegenwärtig noch viel zu zeitig, weil beide noch nicht in der Lage sind, sich gegenüber ihrem eigenen Lager auf eine solche Vermittlung einzulassen. De facto ist die Situation so, dass jetzt beide versuchen, rechtliche Pfosten einzurammen. Madrid den Artikel 155, die Katalonen möglicherweise eine Unabhängigkeitserklärung. Und wenn diese Positionen beschrieben sind, glaube ich, öffnet sich ein Fenster für Vermittlung. Und dann wird man sehen, wer die geeignete Person ist, um diese Funktion wahrzunehmen.
Ach so, Sie meinen, die müssen das erstmal, diese Flöcke erstmal einrammen und erst dann kommt das Window of Opportunities. Nicht vorher die Vermittlung, sondern erst danach, wenn man eigentlich denkt, es ist schon alles zu spät und die Panzer würden rollen.
Ja, der entscheidende Punkt ist, dass beide sonst Gesicht gegenüber ihrem eigenen Lager verlieren. Mhm. Wenn Rajoy vorzeitig die Option 155 abbricht, gilt er als Schwächling. Wenn Puigdemont sich letztlich nicht für eine offene Unabhängigkeitserklärung ausspricht, wird er gegen seinem eigenen Lager unglaubwürdig. Und diese Punkte werden, obwohl sie nicht zur Lösung beitragen, erst erreicht werden müssen, weil dann erst für sie die Option entsteht, auch Rückfallpositionen zu beschreiben.
Also man muss den Irrsinn erst bis zu Ende durchstehen.
Dadurch, dass die Konfrontation so extrem legalistisch und juristisch aufgezogen ist, ist das scheinbar der einzige Weg. Erst muss der juristische Weg sozusagen ausgeschöpft werden, bevor der politische Moment eintritt.
Professor Günther Mayhold, Politikwissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt Spanien und Lateinamerika von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Selbstbestimmung oder Sezession? Europa, was geht? Der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, ist die erste von drei Geschichten über das Auseinanderstreben und das Zusammengehören. Die erste stammt aus der Bibel, Korinther 12, um es genauer zu sagen.
Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre, und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen.
Selbstbestimmung oder Sezession, Europa, was geht? Der Tag in HR2 Kultur. Cui bono, habe ich vor eben gefragt. Wem nutzt das? Wem nutzt der Konflikt? Zweite Frage, die man in solchen undurchsichtigen Situationen zur Erhellung stellen kann. Wer sind die Akteure und ihre Hintermänner? Vergangene Woche sind mit Haftbefehl vom obersten spanischen Gerichtshof zwei Männer in Untersuchungshaft genommen worden, denen aufrührerisches Verhalten vorgeworfen wird. Diesen Straftatbestand hatten wir auch mal im deutschen Strafgesetzbuch. Der ist 1970, gleich nach dem Studentenaufstand, gestrichen worden. In Spanien gibt es den noch und gegen wen wird er nun in Stellung gebracht? Marc Dugge über die katalanischen Separatistenführer und ihre Hinterleute.
In Spanien kennt man sie als die zwei Jordis, Jordi Sanchez und Jordi Cuixart. Beide haben aber viel mehr gemein als nur den Vornamen. Sie sind die Frontmänner von zwei Organisationen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, die Unabhängigkeit von Katalonien. Nach ihrer Verhaftung machten zwei Videos die Runde, in denen sie ihren Anhängern auf Katalanisch Mut machen.
No podrán doblegarnos si ens mantenim forts.
Sie werden uns nicht einknicken lassen, wir bleiben entschlossen, sagt Jordi Sanchez.
Visca Catalunya, visca la República Catalana.
Es lebe die Republik Katalonien, ruft Jordi Cuixart seinen Unterstützern zu. Cuixart ist Vorsitzender von Omnium Cultural, eine Organisation, die sich schon seit der Zeit der Franco-Diktatur dafür einsetzt, die katalanische Sprache und Kultur zu fördern und die seit 5 Jahren offen für die Unabhängigkeit eintritt. Sie hat nach eigenen Angaben rund 70.000 Mitglieder und ein Jahresbudget von rund 4,5 Millionen Euro. Jordi Cuixart kürzlich bei einem Treffen mit Auslandskorrespondenten in Madrid. Unsere beiden Organisationen finanzieren sich aus privaten Quellen, dem, was unsere Mitglieder geben. Wir bei Omnium setzen setzen uns für sozialen Zusammenhalt ein. Wir geben beispielsweise Katalanischkurse für Neuankömmlinge in Katalonien. Wir setzen auf absolute Transparenz. Zu den besonders großzügigen Spendern gehörte spanischen Medienberichten zufolge zeitweise auch die Regionalregierung von Katalonien. Sie soll die Organisation Omnium mit Millionenbeträgen subventioniert, diese Hilfen aber mittlerweile eingestellt haben. Trotzdem, die Politiker Kataloniens sind eng mit diesen Organisationen verbunden. Wie eng die Verknüpfung von Zivilgesellschaft und Politik ist, zeigt sich am Beispiel der aktuellen Präsidentin des Regionalparlaments in Barcelona. Sie war bis 2015 Vorsitzende der anderen großen Separatistenorganisation, der Assemblea Nacional Catalana, kurz ANC. Die aktuelle Vizepräsidentin Natalia Esteve: Die Assemblea ist eine politische Lobbygruppe, auch wenn Lobby keinen guten Klang hat. Aber wir üben politischen Druck aus, um die Bedingungen zu schaffen, einen unabhängigen Staat zu errichten. Der ANC ist eine mächtige Bürgerinitiative, die in Gemeinden, Stadtteilen und Landkreisen präsent ist. Sie soll aktuell über 30.000 aktive Mitglieder haben. Ihre Schlagkraft zeigt sie jedes Jahr am 11. September bei der Diada, dem Nationalfeiertag in Katalonien. Die beiden Organisationen Omnium und ANC kümmern sich um die Busse, die Tausende aus ganz Katalonien nach Barcelona bringen, und sie kümmern sich um die Inszenierung. Auch am 1. Oktober, am Tag des Referendums, machten die Organisationen mobil. Natalia Esteve vom ANC gab vorher ihre Prognose ab, was am 1. Oktober geschehen würde. Der spanische Staat wird wieder einmal verschwunden sein. Er wird wieder einmal die Kontrolle über sein Staatsgebiet verlieren, was das Schlimmste ist, was einem Staat passieren kann. Wieder einmal wird sich zeigen, dass die Bürger dem Staat einen Schritt voraus sind. Solche Äußerungen sorgen auch in Katalonien für Empörung. Die Gegner der Unabhängigkeit unterstellen den Separatistenorganisationen sogar Nazi-Methoden, Demagogie und geistige Brandstiftung. Die beiden Jordis dagegen betonen immer wieder, dass es ihnen um friedlichen Protest geht, dass sie sich für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen. Klar ist aber, dass ihre Organisationen die Macht haben, die Straße zu mobilisieren. Und das macht viele spanische Politiker heute ziemlich nervös.
Marc Dugger über die beiden Jordis. Professor Axel Schönberger, Romanist und Kenner katalanischer Geschichte und Kultur an der Uni Bremen. Guten Tag.
Guten Tag.
Das eben war der Blick auf die Separatisten. Wenn wir auf die andere Seite schauen, auf die Partei des spanischen Regierungschefs Rajoy, dann hören wir dort deutlich martialischere Töne noch. Der Sprecher der Partido Popular hat vor kurzem gesagt, wenn der katalanische Regierungschef, also Puigdemont, die Unabhängigkeit ausruft, werde es ihm so gehen wie dem letzten Katalanen, der das getan hat. Das war 1934 und dieser letzte wurde 1940 von der Gestapo, er war nach Frankreich geflohen, ausgeliefert und von Francos faschistischem Regime ermordet. Wer wagt sich da heute solche Töne? Was ist das für eine Partei?
Das ist eine Partei, die in der Franco-Zeit wurzelt. Sie wurde von einem Ex-Innenminister der Regierung der Diktatur Francos gegründet, zunächst unter dem Namen Alianza Popular und hat sich dann später in Partido Popular umbenannt. Die Partei hat sich in Teilen vom ehemaligen Frankismus entfernt. In Teilen gibt es immer noch sehr viele Mitglieder, die in der Franco-Zeit verwurzelt sind. Beispielsweise gab es vor ein paar Jahren eine Abstimmung in Salamanca, ob Franco noch Ehrenbürgermeister von Salamanca bleiben sollte oder nicht. Und da haben dann die Abgeordneten des Partido Popular mit einstimmig dafür gesorgt, dass Franco weiterhin Ehrenbürgermeister von Salamanca bleiben konnte. Man stelle sich das in Deutschland vor, dass Adolf Hitler Ehrenbürgermeister von, sagen wir, Augsburg bleiben würde. Das wäre bei uns undenkbar, aber in Spanien gab es keine Vergangenheit. Wie im Übrigen auch die spanische Verfassung in der Rechtstradition der Verfassungsdekrete der Zeit des Frankismus wurzelt.
Sie haben eine Online-Petition auf den Weg gebracht, mit der Sie die Beteiligten, aber auch führende Europapolitiker auffordern, sich für eine friedliche Lösung des Konflikts um Katalonien einzusetzen. Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie aber einen friedlichen Weg zur Selbstbestimmung der Katalanen, also ein eigenständiges Katalonien?
Da verstehen wir mich nicht ganz richtig, das müssen die Katalanen in letzter Instanz selbst entscheiden, als Volk und als Nation. Ich denke, dass das Dialogangebot, das der katalanische Präsident Puigdemont ja ständig seit dem 1. Oktober der spanischen Zentralregierung unterbreitet hat, ernst gemeint war. Aber dieses Dialogangebot ist verweigert worden, zumal der Partido Popular ja schon seit 2006 in einer Art und Weise gegen die Katalanen und die Autonomiestatut polemisiert, dass man an sich nur vermuten kann, dass es dieser Partei darum geht, eine Situation herbeizuführen, um die Autonomie Kataloniens auszulöschen. Und was am Samstag jetzt angekündigt wurde, ist ja ein eindeutiger Verstoß gegen organisches Recht des spanischen Staates und gegen die spanische Verfassung, die man nur mit Fug und Recht, wie das Herr Puigdemont auch getan hat, als Ankündigung eines Staatsstreiks bezeichnet kann. Und wenn Spanien ein Rechtsstaat sich als Rechtsstaat erweisen sollte, man kann da in der letzten Zeit gewisse Zweifel haben, wie das Verfassungsgericht wirkte, dann wird das, wenn das so ausgeführt wird, damit enden, dass der derzeitige spanische Ministerpräsident sich vor einem ordentlichen Gericht wird verantworten müssen.
Weil er den Artikel 155, den jetzt viel zitierten, der spanischen Verfassung bemüht, um die katalanische Regierung abzusetzen. Zumindest hat er das gesagt. Da steht aber nichts von dem...
Das steht da nicht drin.
Nein, da steht was von Weisungen, aber nicht von Absetzen.
Er kann Weisungen erteilen, gegebenenfalls, wenn der Grund vorliegt. Aber damit der Grund vorliegt, hätte ja Herr Puigdemont seine Anfrage entsprechend entweder nicht beantworten müssen oder eine entsprechende Antwort, die das hätte auslösen können, geben müssen. Herr Puigdemont hat ganz klar geantwortet, dass das katalanische Parlament bisher keine Unabhängigkeit erklärt hat, hat weiterhin einen Dialog angeboten und hat hinzugefügt, dass dann, falls der Dialog verweigert werden würde, es dem Parlament Kataloniens durchaus richtig erscheinen könnte, eine Unabhängigkeitserklärung vorzunehmen. Das war ein eindeutiges Dialogangebot und das wird ausgeschlagen, um diesen Konflikt zu eskalieren. Und man muss ja dazu sagen, es geht ja nicht nur um den Paragraph 155, der mit einfacher Mehrheit so ausgelegt werden soll, wie es nicht in der Verfassung steht, also noch nicht mal mit verfassungsändernder Mehrheit, sondern es geht darum, dass nach Anwendung des Paragraphen 155 auch die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 der spanischen Verfassung droht, nach der das spanische Militär im eigenen Lande gegen Katalonien eingesetzt werden könnte.
Das heißt, da steht etwas von territorialer Integrität in diesem Artikel 8.
Genau, und wer den Artikel 155 so auslegt, wie es eigentlich nicht dasteht, der wird auch den Artikel 8 Absatz 1 nicht nur gegen einen Angriff von außen, sondern auch für den Fall einer Autonomiebestrebung auslegen. Und es ist also sehr zu befürchten, dass es, falls die europäischen Staaten nicht sofort die rote Karte zeigen und beide Parteien an den Verhandlungstisch rufen, wozu die Katalanen ja bereit sind, steht sehr zu befürchten, dass es in Spanien zu einer Situation kommen wird, wie man sie sich in Europa noch bis vor kurzem nicht hätte vorstellen können. Und ich sage als Beobachter von außen, dass diejenigen, die die meiste Schuld daran tragen, dass die Situation so eskalierte und die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien so stark geworden sind, ist dem Partido Popular, der Regierungspartei, der Minderheitsregierungspartei Spaniens angehören und nicht in Katalonien zu suchen sind. Die Katalanen haben auf die ständigen Provokationen des Partido Popular reagiert, aber sind nicht eigeninitiativ tätig geworden.
Jetzt haben Sie, Professor Axel Schönberger, mit Ihrer Petition versucht, die europäischen Institutionen, die Europapolitiker auf den Plan zu holen als Vermittler. Und darüber wollen wir gleich noch hören, was das vielleicht für Chancen hat oder auch nicht. Recht herzlichen Dank, Professor Axel Schönberger, Romanist und Kenner katalanischer Geschichte an der Uni Bremen. Selbstbestimmung oder Sezession? Europa, was geht? Der Tag in HR2 Kultur. Jetzt kommt erstmal die nächste Geschichte zum Thema Separatismus und Rebellion. Die Glieder und der Magen von Jean de La Fontaine.
Einmal geschah es, dass die Glieder grollten. Sie müssten alles schaffen für den Magen. Und sie beschlossen, dass sie feiern wollten. Das Nichtstun würde ihnen auch behagen. Er möge, sagten sie, sich selber doch ernähren. Was sollen wir uns ewig für ihn plagen? Wir mühen uns ab. Für wen? Für ihn allein. Und er will keinen Tag der Ruhe uns gewähren. Will immerfort von uns gefüttert sein. Wir feiern jetzt, nach seinen eigenen Lehren. Gesagt, getan. Die Hände fassten nichts mehr an. Es schlief der Arm, es ruhten Fuß und Bein. Dem Magen rieten sie, sein eigener Koch zu sein. Doch schlimmer, als der tolle Streich begann, war bald die Folge, die man schwer bereute. Des Magens Darben schuf kein neues Blut. Von Kräften kamen die betörten Leute. Jeder verlor. Kein einziger gewann. Und so erkannten die Rebellen gut, dass er, den sie voll Frevelmut den schlimmsten Müßiggänger schalten, mehr tat als sie, um alles gut in Gang zu halten.
Selbstbestimmung oder Sezession? Europa, was geht? Europa soll vor allem mal überhaupt irgendwo hingehen, haben wir eben gehört von einem, der eine Petition in Richtung europäische Politiker losgelassen hat. Seit der Konflikt um Katalonien eskaliert, schauen wir immer wieder nach Brüssel und hören von dort nicht viel. Andreas Meyer-Feist über die Europapolitiker und ihr Verhältnis zu den Separatisten.
Das Schweigen ist auffällig. Kaum ein Wort aus Brüssel zu den Ereignissen in Katalonien. Kein Kommentar auch zu den Wünschen nach mehr Autonomie in Venetien oder der Lombardei. Die Angst vor Abspaltungen innerhalb der EU ist groß, warnt der EU-Autonomie-Experte Karl-Heinz Lamberts.
Weil sich überall in Europa feststellen lässt, dass regionale Identitäten stärker werden, dass die Menschen sich wieder stärker mit ihren Regionen identifizieren, was vielleicht auch, oder sogar sehr wahrscheinlich, eine Reaktion auf Ängste ist, die aus der Globalisierung heraus erwachsen.
Das Brüsseler Schweigen hat auch handfeste juristische Gründe.
Da hat das Völkerrecht klare Regeln festgelegt. Ein Staat entsteht dann, wenn er ein Territorium hat, wenn eine klare Machtlage vorhanden ist, wo Behörden das Land kontrollieren und wenn die Staatengemeinschaft den neuen Staat als Partner akzeptiert.
Keine Chance im Fall Katalonien. Schon der rechtliche Rahmen stimmt nicht, warnt Sabine Riedel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Über eine Unabhängigkeit müssten nicht nur die Katalanen abstimmen, sondern alle Spanier. Eine Sache der gesamten Nation.
Und nicht jede Region kann sich hier als eine Nation konstituieren.
Kein Wunder, dass die EU von diesem Thema lieber die Finger lässt. Zumal es nicht nur in Spanien Probleme geben könnte. Auch in Italien, in Frankreich und nicht zuletzt in Belgien gibt es den Wunsch, zumindest nach mehr Autonomie. Wir fordern den Dialog, erklärte Belgiens Außenminister Didier Reinders unwillig, kurz und knapp. Das Thema Unabhängigkeit eine heiße Kartoffel. Nachahmereffekte nicht ausgeschlossen für die Politikwissenschaftlerin Sabine Riedel.
Die Reaktion ist ja ganz klar. Die Zentralstaaten werden das nicht gestatten. Sie haben im Gegenteil jetzt immer mehr Angst vor solchen Autonomieregelungen, vor solchen Statuten, weil die Begehrlichkeiten wachsen könnten.
Vor allem in Belgien und Italien. Die flämischen Nationalisten wollen noch keine Abspaltung, aber das könnte sich ändern, wenn sich die Lage in Katalonien nicht beruhigt. Dann könnte es auch in Venetien, in der Lombardei und in Südtirol wieder brodeln. Das sind die Befürchtungen in Brüssel. Noch geht es hier nur um mehr Eigenständigkeit. Bald schon könnte die Unabhängigkeit auf der Agenda stehen, warnt der Südtiroler EU-Abgeordnete Herbert Dorfmann.
Aber ich denke, das Ganze hat auch gezeigt, wie wichtig Minderheitenschutz in Europa ist und wie wichtig es ist, dass wir endlich beginnen, darüber nachzudenken, welche Rolle Regionen in der Europäischen Union haben, welche Aufgabe sie haben sollen, wie man ihnen möglichst autonome Zuständigkeiten auch geben kann.
Tatsächlich gibt es diese Debatte längst auch in Brüssel. Noch bevor es in Katalonien unruhig wurde, gingen in der EU-Kommission die Warnlämpchen an. Separatismus könnte zum großen Thema werden, ausgerechnet in Bayern. Hier erschreckte eine kleine separatistische Partei mit bisher undenkbaren Forderungen.
Und diese Bayern-Partei hat in der Tat in den letzten Jahren Zusammenhalt mit anderen separatistischen Bewegungen so ein Begehren formuliert. Wir möchten, dass Bayern ein Referendum abhält über den Austritt Bayerns aus der Bundesrepublik.
Erleichterung in Brüssel, als dazu ein klares Nein vom Bundesverfassungsgericht kam. Begründung, die Unabhängigkeit eines Bundeslandes müsste von allen Ländern und der Berliner Regierung gemeinsam besprochen und entschieden werden. Eine bayerische Volksabstimmung genüge nicht. Unruhen in Bayern sind bekanntlich ausgeblieben, weil der Föderalismus gut funktioniert. Hier könnten Bundesländer viel untereinander regeln, ohne die Knute des Zentralstaates. Ein Modell für Europa, für Sabine Riedel von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Das ist der große Vorteil des föderalen Modells. Beim Autonomiemodell, so wie in Spanien, gibt es diese Zusammenarbeit zwischen den Regionen nicht.
Der deutsche Föderalismus als Modell für Europa. In Spanien wird darüber nachgedacht, über einen Föderalismus nach deutschem Vorbild. Er könnte viele Konflikte entschärfen.
Angestrengtes Wegschauen und anhaltendes Schweigen, so könnte man das zusammenfassen, was Andreas Meyer-Feist über die anderen Europäer und ihr Verhältnis oder Nichtverhältnis zu den separatistischen Bewegungen in Europa zu schildern hat. Professor Eva-Maria Belser, Verfassungsrechtlerin an der Universität Fribourg in der Schweiz und Direktorin des Instituts für Föderalismusforschung dort. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwing.
Wir Deutsche haben den Föderalismus in der Nachkriegszeit installiert, weil wir sehr schlechte Erfahrungen mit der absoluten Zentralgewalt gemacht hatten. Die Schweizer haben sich zusammengeschlossen zur Confederatio Helvetiae. Warum ist das Föderale das bessere Modell im Vergleich zum Zentralstaat?
Ja, das Föderale System bietet einfach erhöhte Flexibilität und die Möglichkeit, auf komplexe Situationen zu reagieren und angepasste Lösungen vorzusehen, also die Einheit in der Vielfalt zu schützen,
aber man
was ja auch in Europa Not tut.
Man braucht aber dafür eigene Institutionen, also man muss das institutionalisieren. Sie haben das in der Schweiz, wir haben das in Deutschland, wir haben den Bundesrat, der mitbestimmt, also der Bundesregierung, der Zentralregierung reinreden kann. Das heißt, man muss den Regionen dann auch ziemlich viel Rechte geben.
Ja, meistens vergisst man das zweite Element, dass es dem Föderalismus einerseits um die Autonomie der Regionen geht, andererseits eben auch um die Mitbestimmung auf nationaler Ebene, wie sie etwa in Deutschland durch den Bundesrat verwirklicht ist und wie sie in Spanien eben leider fehlt.
Wie ist das in der Schweiz? Wie sind Sie da organisiert?
Ganz ähnlich wie in Deutschland, ganz ähnlich auch wie die USA, also mit einem relativ starken Schutz der Autonomie der Kantone, der durch die Verfassung gesichert ist und durch eine institutionelle Mitbestimmung der Kantone im nationalen Parlament. Bei uns ist das der Ständerat.
Kann ein Kanton in der Schweiz austreten aus der Confederatio Helvetiae?
Ist tatsächlich nicht vorgesehen, weil die Schweiz ja auch nur Confederatio, also Staatenbund heißt, in Wirklichkeit aber ein Bundesstaat ist und die sehen nur in ganz seltenen Fällen Exitrechte vor.
Bei uns ist das auch so in Deutschland, aber man könnte sich als Bayer zum Beispiel berufen auf die UN-Charta und dann ist die Selbstbestimmung der Völker da geregelt und dann ging es vielleicht wieder. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel Katalonien. Viele Katalanen, vielleicht die Mehrheit, wollen raus aus dem spanischen Zentralstaat. Ob es die Mehrheit ist, ist noch nicht festgestellt worden. Bei Umfragen vor diesem jetzigen Konflikt war es immer knapp nicht die Mehrheit. Die Katalanen haben schlechte Erfahrungen gemacht. Sie fühlen sich abgehängt. Könnte ein föderales System dieses Gefühl ändern? Ich meine, wäre es nur ein Gefühl, nicht abgehängt zu sein, oder ist es real?
Ich glaube tatsächlich, und das zeigt auch die Erfahrung, dass Forderungen nach externer Selbstbestimmung vor allem dort auf fruchtbaren Boden fallen, wo Forderungen nach interner Selbstbestimmung, also Autonomie im Staat drin, kein Gehör finden. Und der Föderalismus scheint mir, würde auch in Spanien viele Chancen bieten, namentlich eben die Chance auf Wünsche der Katalanen nach mehr Autonomie, sei es im fiskalischen Bereich oder auch im kulturellen einzugehen und dennoch die Einheit Spaniens zu wahren. Sezessionsbestrebungen sind meist ein Zeichen davon, dass diese Chancen nicht genutzt wurden.
Das scheint in Spanien so zu sein. Was ist denn der grundsätzliche Unterschied zwischen gewährter regionaler Autonomie, das gibt es ja in Spanien, und Föderalismus?
Ja, der erste wichtige Unterschied ist, dass in einem Föderalstaat die Autonomie nicht einfach gewährt wird, sondern durch die Verfassung garantiert wird, also nicht einseitig abgeändert werden kann. Mhm. Und das war ja auch eigentlich der Auslöser der Eskalation in Katalonien, dass der Autonomiestatut, der revidierte, vom spanischen Verfassungsgericht aufgehoben worden ist und es keinen von beiden Seiten anerkannten Schiedsrichter gibt, der die Grenzen der Autonomie eben festlegt, legitim.
Das heißt, die Katalanen hatten eigentlich eine weitergehende Autonomie, das Autonomiestatut ist aufgehoben worden und jetzt hängt das in der Luft.
Das hängt in der Luft, das heißt etwa 12 Punkte dieses vom Parlament angenommenen Autonomiestatuts sind vom Verfassungsgericht aufgehoben worden und seither ist eigentlich Blockade. Seither fordert die katalonische Regierung eigentlich Verhandlungen über die Zukunft des Autonomiestatuts und Madrid verweigert diese Verhandlungen, stellt sich auf den Gesichtspunkt, dass das Verhalten Kataloniens verfassungswidrig sei und dass man die Verfassung nicht ändern kann. Hat also, scheint mir, ein bisschen außerverfassungsrechtliches Verhalten provoziert.
Wie schafft man jetzt, wenn man es wollte, die friedliche Transformation vom Zentralstaat zum Föderalismus? Also am Wochenende ist auch abgestimmt worden in Referenden in Venetien und der Lombardei über mehr Autonomie. Da ging es nicht um Sezessionswünsche. Also sie wollen sich nicht von Italien trennen, diese beiden Regionen, aber die wollen mehr Eigenständigkeit. Wenn man die jetzt gewährt, und das ist nach der italienischen Verfassung nun möglich, Transformiert sich dann der italienische Staat langsam in einen föderalistischen?
Ja, wenn man das wüsste. Das ist sicher eine Möglichkeit. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das in Italien diskutiert wird. Es ist eigentlich seit 20 Jahren ein Thema, ist nie wirklich geglückt, aber jetzt entsteht ganz eindeutig ein neues politisches Momentum, wo man jetzt gespannt sein kann, was daraus wird. Sicher besteht der Unterschied darin, dass die Referenden in Italien erstens verfassungskonform waren und zweitens nur konsultativ, also eigentlich nur der regionalen Regierung einen Hinweis auf die Verhandlungsposition geben, die sie Rom gegenüber verfolgen sollen.
Ja, die wollten ihre Position stärken eigentlich, darum
geht's. Genau, genau.
Und das wäre ein Weg, sagen Sie, so könnte man eine Transformation schaffen in friedlicher Art und Weise.
Ja, wie das ja schon viele Staaten vorher vorgemacht haben, die nicht jetzt wie Deutschland, USA oder die Schweiz von unten her entstanden sind, so durch ein allmähliches Zusammenwachsen von vorher unabhängigen Staaten, gibt es ja auch diesen Holding Together Föderalismus, den man von oben her plant und verhandelt, indem man zentralisierte Kompetenzen zurückverlagert auf die untere Ebene. Das muss durch Verhandlung geschehen. Das heißt, der Föderalismus kommt von Födes, Pakt, Verhandlung, Vertrag. Ist eigentlich etwas, was man fast definitionsgemäß aushandeln muss. Deswegen ist ja auch die Verweigerung des Dialogs so stoßend.
Womit wir wieder bei der Notwendigkeit sind, miteinander zu reden. Die Verfassungsrechtlerin Eva-Maria Belser an der Universität Freiburg, die Direktorin des Instituts für Föderalismusforschung. Selbstbestimmung oder Sezession? Europa, was geht? Der Tag in HR2 Kultur.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe.
Plädoyer für Zusammenhalt aus dem Johannesevangelium. Professor Michael Wolfson, Historiker und Publizist, das jüngste Buch, das zu unserem heutigen Thema passt, heißt »Zum Weltfrieden – Ein politischer Entwurf«. Guten Tag.
Guten Tag.
Die spanische Verfassung sieht die Unabhängigkeit einzelner Landesteile nicht vor. Austreten ist nicht. Wer es doch tun will, bricht die Verfassung. Die Charta der Vereinten Nationen, habe ich schon erwähnt, dagegen garantiert den Völkern Selbstbestimmung und Eigenstaatlichkeit. Dass die Katalanen ein Volk im Sinne der UNO sind, dürfte klar sein. Also dürfen sie sich auch einen eigenen Staat einrichten. Dürfen sie?
Da haben Sie nur einen Teil des gültigen Völkerrechts zitiert, denn zu dem zweiten Teil gehört auch die Tatsache, dass die Souveränität und die Grenzen bestehender Staaten unantastbar wären. Ich benutze absichtlich den Konjunktiv. Wir haben es also hier mit einer Konfrontation zweier Prioritäten zusammen zu tun und das macht die ganze Sache so außerordentlich schwierig. Wenn wir also rein rechtlich die Dinge betrachten, so steht hier Recht gegen Recht. Aber auch bei der Rechtsfrage muss man unterscheiden zwischen positiv gesetztem Recht und dem Naturrecht, das über dem gesetzten Recht steht. Und das Naturrecht auf Selbstbestimmung, individuell und kollektiv, ist ein höheres Recht. Also insofern muss man schon, wenn man das Rechtssystem ernst nimmt, und ich hoffe, das tun die meisten von uns und erst recht Politiker, dann muss man der Selbstbestimmung Priorität geben und daraus ableitend neue politische Strukturen entwickeln. Wohlgemerkt neue.
Das heißt also, es geht nicht in der derzeitigen Konstellation, sondern es müsste eine dritte Konstellation gefunden werden.
Das ist richtig. Das heißt ganz konkret, dass rein rechtlich, formalrechtlich bezogen auf das positive Recht, die Verfassungshüter in Spanien Recht haben. Aber das ist im krassen Widerspruch zu dem Naturrecht auf Selbstbestimmung individuell und kollektiv. Und Sie haben ja in dem sehr interessanten Vorgespräch mit Frau Belser über föderative Strukturen gesprochen. Das genau ist die Lösung. Wenn Sie aber mit aktiven Politikern in Deutschland und Europa und erst recht außerhalb Europas sprechen, für die ist Föderalismus gleichgesetzt mit dem Zerfall von Staaten. Wer so denkt, programmiert die Konflikte.
Sie haben das ja in Ihrem Buch umrissen, dass Sie sozusagen so ein föderales System für größere Zusammenschlüsse, jetzt nicht nur einzelne Bundesstaaten wie Deutschland oder die Schweiz, wie wir es eben hatten, präferieren. Damit stoßen Sie bei den Politikern auf, ja, was? Unverständnis?
Taube Ohren und Unverständnis, aber die Dinge sind ja völlig eindeutig. Nicht zuletzt habe ich in dem von Ihnen erwähnten Buch zum Weltfrieden vor 2 Jahren veröffentlicht, auf den Konflikt Spanien-Katalonien hingewiesen. Aber wo Sie hinschauen, nicht nur in Europa, Sie haben Lombardei und Venetien genannt. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, wo die Bundesrepublik aktiv ist, qua Bundeswehr, nämlich Mali oder Afghanistan. Wer dort die Zentralregierung wiederherstellen möchte, der programmiert die Konflikte der Zukunft. Auch da ist, ohne jetzt auf die demografischen, also bevölkerungspolitischen Einzelheiten einzugehen, die einzige Lösung eine föderative Umstrukturierung dieses Staates und vieler anderer Staaten.
Weil man nur auf diese Weise allen gerecht wird, die sich jetzt in diesem Gebilde zusammengefunden haben.
Allen klingt sehr schön, ist natürlich auch nicht möglich, aber machen wir es ein bisschen bescheidener, sehr viel mehr Leuten. Es ist auch zweitrangig, ob die Mehrheit oder die Minderheit der Katalanen die Unabhängigkeit will, auch wenn es nur 40% sind. Es ist ein ganz großer Teil. Was passiert, wenn dieses Bedürfnis nach Selbstbestimmung nicht befriedigt wird und weil nicht befriedigt, auch nicht befriedet? Dann knallt es irgendwann einmal. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, individuell wie kollektiv, ist eine historische Urkraft. Man kann sie lange unterdrücken, auch mit Tricks, formalrechtlichen. Ich benutze absichtlich dieses Wort, Tricks, aber an dem Naturrecht zum einen und an der Kraft dieses Naturrechts, das sich irgendwann durchsetzt, ist nicht zu rütteln.
Also Sie plädieren dafür, dass man im Fall Katalonien und auch in den anderen Fällen, die Sie genannt haben, wo die Bundeswehr tätig ist, ich sage nur, im Kosovo war es genau andersrum, da wurde die Abspaltung eines Staates unterstützt. Sie plädieren dafür, dass man das regelt und sich klar darüber ist, was man da tut.
Ja, und da gibt es 2 Möglichkeiten, vorwiegend, aber auch da Mischformen. Zum einen einem Bundesstaat, also wie die Bundesrepublik Deutschland, übrigens eine kleine beckmesserische Korrektur, dieses föderalistische Modell sowohl Deutschlands Bundesrepublik als auch der Schweiz, das hat ein Urmodell und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn man die Federalist Papers liest, in denen haben sich die Gründungsväter der USA wirklich hochinteressante und immer noch hochaktuelle Gedanken dazu gemacht. Zweite Möglichkeit neben dem Bundesstaat ist ein Staatenbund. So etwas Ähnliches haben wir in der Europäischen Union, die eine Mischform ist von Bundesstaat und Staatenbund. Auch das wäre doch in Bezug auf Spanien denkbar. Nicht nur eine Confederatio Helvetiae, sondern eine Confederatio von Spanien und Katalonien, egal wie der Staat dann heißt. Diese Mischformen sind denkbar und die sind auch pazifierend, sprich sie würden den inneren Frieden von beiden Seiten begünstigen, sowohl der spanischen, rein spanischen, als auch der katalonischen Seite. Nur man muss endlich anfangen, darüber nachzudenken und nicht Föderalismus als den Anfang vom Ende bestehender Staaten betrachten.
Professor Michael Wolfson, Historiker und Autor des Buches Zum Weltfrieden, ein politischer Entwurf. Vielen Dank. Am Wochenende haben zwei Regionen in Europa abgestimmt, schon genannt über die eigene Autonomie, ganz friedlich. Ich habe es schon angesprochen, eben wurde es nochmal angesprochen. Das war in Norditalien, in der Lombardei und in Venetien. Die Rechtspopulisten von der Lega Nord haben die Referenden auf den Weg gebracht und sie haben gewonnen. Aber es geht nicht um eine Abspaltung. Es geht, ja, worum es immer geht. Der Norden ist reich in Italien und der Süden arm.
Ziel erreicht, das steht für den Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia, fest. 98,1% der Wähler haben in seiner Region beim Referendum über mehr Autonomie mit Ja gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,2%. Das Quorum ist also erreicht, das Referendum gültig. Entsprechend überschwänglich war Zaia nach der Schließung der Wahllokale. Das hier ist der Big Bang der institutionellen Reformen. Ich freue mich daran zu denken, dass diese Region diesen Big Bang hervorbringt. Die Menschen aus Venetien gewinnen, ihr Gemeinschaftssinn gewinnt, der Wille, Herr im eigenen Haus zu sein, gewinnt. Es gibt den Wunsch auszudrücken, dass man im Einklang mit der Verfassung Reformen durchführen kann. Zaia, der der rechtspopulistischen Lega Nord angehört, verspricht, schon bald werde seine Region einen Gesetzesvorschlag vorlegen, darin die Forderung nach mehr Kompetenzen, nach mehr Autonomie von der Zentralregierung. Die Lega Nord hat die Referenden vorangetrieben, wie so oft geht es vor allem ums Geld. Das wirtschaftsstarke Venetien hat, wie auch die Lombardei, das Gefühl, zu viele Steuern an den Zentralstaat zu zahlen und zu wenig zurückzubekommen. Deshalb sagt Zaia, das Signal des Volkes ist angekommen. Wir fordern den Steuerföderalismus, wir fordern 90% unserer Steuern. Auch der Präsident der Lombardei, ebenfalls von der Lega Nord, sieht das Ergebnis des Referendums in seiner Region als, Zitat, ein historisches Mandat, das die Millionen von Lombarden erteilt haben, um wahre Autonomie zu erhalten. Allerdings haben in der Lombardei, in der es kein Quorum gibt, deutlich weniger Menschen abgestimmt als in Venetien. Die Wahlbeteiligung wird auf 38-39% geschätzt, darunter etwa 95% Ja-Stimmen. Geschätzt deshalb, weil immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Die Lombardei hat erstmals elektronisch, mit Hilfe von Tablets abgestimmt und bei der Auszählung gibt es technische Probleme. Rund 50 Millionen Euro hat es allein in der Lombardei gekostet, das Referendum durchzuführen. Viel zu viel, sagen die Kritiker der Referenden. Sie halten die Abstimmungen für überflüssig, denn sie sind zwar legal, aber nicht bindend und auch nicht zwingend. Das heißt, die Regionen hätten auch ohne die Wählerbefragungen Verhandlungen über mehr Autonomie mit der Zentralregierung in Rom durchführen können. Doch Venetien und die Lombardei erhoffen sich durch die Ergebnisse mehr Rückendeckung für die Verhandlungen mit der Zentralregierung in Rom, die bis jetzt nicht unbedingt Bereitschaft erkennen hat lassen, den beiden Regionen mehr Autonomierechte zuzugestehen.
Lisa Will war das aus Italien. Und am Telefon Professor Klaus Leggevi, Politikwissenschaftler an der Universität Gießen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Herr Leggevi, Sie haben mit Ihrem jüngsten Buch Europa zuerst eine Unabhängigkeitserklärung, ein Plädoyer für die Erneuerung Europas und für dessen Zukunftsfähigkeit vorgelegt. Sie setzen auf die Bewegungen, die sich gegen die nationale Abschottung richten. Jetzt haben wir ja heute berichtet über Katalonien. Wir haben natürlich auch Schottland. Wir haben andere separatistische Bewegungen, die in Europa für viel Aufregung sorgen. Aber die Katalanen und die Schotten zum Beispiel wollen unbedingt Teil der EU sein. Offenbar widerspricht sich neuer Nationalismus, muss man dazu sagen, also Separatismus und Europa nicht.
Ja, sie wollen den Kuchen essen und nicht teilen. Also es kommt eben ganz darauf an, wie das gemeint ist. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt über dritte Wege nachdenkt, dass wir ein Europa der Regionen konstruieren, das anders ist als das in den 70ern, wo im Grunde genommen Völkerschaften wie auch schon damals die Katalonen, die Basken, die Basken und so weiter, dass die jetzt sich gewissermaßen abspalten von ihren Nationen, aus diesem Völkergefängnis ausbrechen. Wir haben dann die Europäische Union, die gewissermaßen über die regionalen Bünde hinweggegangen ist und gesagt hat, wir sind eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir hätten jetzt einen dritten Weg. Ich schlag mal einen vor. Statt also nur historisch-kulturelle Gemeinsamkeiten oder politische Unabhängigkeitsbestrebungen ins Zentrum zu stellen, sollten wir Regionen als kooperative Nutzergemeinschaft Gemeinschaften zur Erhaltung und Pflege von regionalen, aber auch von transregionalen Gemeingütern definieren. Mhm. Und zwar auf der Grundlage historisch-kultureller Gemeinsamkeitsgefühle.
Es gibt ja sowas schon in der Europäischen Union. Da wird ja immer mal wieder ein überstaatlicher Zusammenschluss auch tatsächlich gemacht. Also dieses Europa der Regionen, von dem da die Rede immer ist, wenn es um die Zukunft der EU geht, dies gibt's ja schon. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen hat einen Vertrag mit seinen Nachbarländern. Und zwar mit denen im Westen, also mit den Benelux-Staaten. Da gibt es grenzübergreifende Europaregionen, die Euregio Maas Rhein zum Beispiel. In anderen Grenzregionen gibt es ähnliche Zusammenschlüsse. Da entstehen ja mehr staatliche Gebietskörperschaften sozusagen. Lustigerweise ist das übrigens, dass es das geht, dass das überhaupt möglich ist, ist 1980 ausgerechnet in Madrid beschlossen worden. Ja. Kann so etwas nicht irgendwann dann in einer Föderation europäischer Regionen, also naja.
Darauf würde ich setzen, auf Grenzlandgemeinschaften, auf Mikroregionen, eben wie gesagt Maas, Mosel, Saar. Es gibt aber auch ein lockeres Bündnis zwischen Baden-Württemberg und der Region Rhône-Alp. Es gibt Alpe Adria. Mhm. Hier hat man genau das, worüber wir reden. Man hat hier nicht die Renationalisierung im Kleinen, also das Wir-Gefühl, das sich sprachlich, kulturell, historisch ergeben hat, sondern man verbindet sich mit anderen Regionen, die sehr heterogen sein können. Und zwar auf der Basis von übergeordneten Problemlösungsversuchen. Denn all diese Regionen haben Probleme, die weder lokal und regional noch national zu lösen sind, sondern nur auf der europäischen Ebene. Das wäre der Weg nach vorn. Wir verabschieden uns von den ethno-nationalistischen Regionen. Wir verabschieden uns aber auch von der EU als einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft. Und wir definieren uns als eine kooperative Nutzergemeinschaft auf der Basis regionaler, historisch-kultureller Gemeinsamkeitsgefühle. Ich denke, das wäre der Ausweg. Das ist eine Utopie. Aber man sieht ja, wohin der Separatismus respektive der Zentralismus im Moment führt.
Dann hat man plötzlich solche Zusammenschlüsse wie Elsass-Lothringen-Saarland wieder, ja?
Ja, warum nicht? Mhm. Die historischen Feindschaften sind überwunden. Die Wechselbeziehungen sind gewachsen seit 1945. Überhaupt hat sich so etwas entwickelt, worüber wir selten reden, wie eine europäische Gesellschaft. Nicht nur die nationalen Gesellschaften, sondern auch eine europäische Gesellschaft hat sich entwickelt. Und in dieser europäischen Gesellschaft können wir von der Vielfalt profitieren. Wir können überall Subsidiaritäten einführen, da wo die Regionen und die Gemeinden, Städte und Gemeinden ihre Probleme selbst lösen können, können sie das tun. Aber da, wo andere auf ihre Solidarität angewiesen sind, da müssen sie sich in ein größeres Ganzes begeben.
Das heißt, es müsste dann ein Parlament der Regionen geben.
Das kann es geben. Die Europäische Union ist ja im Fluss. Die institutionellen Reformen stehen ohnehin an. Aber wichtig ist zunächst einmal, dass das bottom-up passiert. Dass also über die Grenzen hinweg eben solche zum Beispiel Grenzlandgemeinschaften, Mikroregionen gepflegt werden. Dass das von der Europäischen Union, aber auch von den einzelnen Nationalstaaten viel stärker ins Zentrum gerückt wird. Da ist die EU dann übrigens auch bürgernah. Weil so etwas wie Maas, Mosel, Saar und vergleichbare Mikroregionen, das wird ja auch gelebt von den Bürgern. Und das war übrigens auch der Beginn der europäischen Einigung in den 50er Jahren. Das waren Städtepartnerschaften, das war Jugendaustausch und dergleichen mehr. Also die Gesellschaft muss sich als eine regional-europäische konstruieren, dann können die gouvernementalen und die supranationalen Institutionen nachziehen.
Wie man Europa neu erfindet. Professor Klaus Leggewie, Politikwissenschaftler an der Uni Gießen und Autor des Buches Europa zuerst, eine Unabhängigkeitserklärung. Vielen Dank. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Dann hier an dieser Stelle Claudia Sauter für Sie. Heute war unser Thema Selbstbestimmung oder Sezession. Europa, was geht? Tschüss, sagt Florian Schwinn.